Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Die deutschen Schülerinnen und Schüler schneiden in der aktuellen PISA-Studie mal wieder schlechter ab. So schlecht wie noch nie, sogar in Mathe, in Lesen und in den Naturwissenschaften. Und wirklich überrascht ist heute anscheinend niemand. Vielleicht ist das die deutsche Dramatik, dass die Bildungskrise ja eigentlich nicht mehr akut ist, sondern vielleicht sogar schon chronisch. Was es braucht, das wollen wir jetzt von jemandem wissen, der richtig nah dran ist. Florian Fabricius ist bei uns. Er ist der Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz. Hallo, schön, dass Sie bei uns sind.
Danke, dass ich hier sein darf.
Herr Fabricius, Sie sind in Hessen in der 13. Klasse. Und in der Studie sagen jetzt viele deutsche Schülerinnen und Schüler, dass sie im Matheunterricht sich vor allem langweilen, dass sie müde sind oder dass sie Angst haben zu versagen. Wie ist das bei Ihnen in der Klasse?
Ich kann es auf jeden Fall bestätigen, bei mir persönlich jetzt nicht, aber ich erlebe das an allen Ecken und Enden, dass da so eine Müdigkeit da ist. Wir werden immer mit den gleichen Lehrmethoden konfrontiert. Ich lerne gleich, wie mein Vater es vor 50 Jahren getan hat. Insofern, da ist so ein bisschen, da fehlt es an Innovation bei uns im Unterricht und das merkt man auch bei der Motivation der Schüler.
Und wer ist da schuld?
Ich finde, was ich entsetzlich finde an dieser ganzen Debatte auch heute wieder, ich lese die ganzen Schlagzeilen, dann heißt es, Deutschlands Schüler sind schlechter geworden, Deutschlands Schüler stürzen ab. Am Ende des Tages ist es keine Frage davon, wie meine Generation, wie wir als Schüler abschneiden. Es ist am Ende eine systemische Frage, es ist eine strukturelle Frage davon, dass Bildung vernachlässigt wurde und dass wir an allen Ecken und Enden merken, dass Bildung einfach zu kurz kommt. Ob das der Lehrkräftemangel ist, ob es ein riesiger Investitionsrückstau ist, ob es mentale Gesundheit von Schülern ist. Bildung ist eben nicht Priorität Nummer eins und das merkt man auch in den Ergebnissen. Aber es ist nicht die Schuld der Schüler, es ist die Schuld von einem System, das vernachlässigt wurde.
Das sagt ja aber auch niemand, dass es die Schuld der Schüler ist, oder?
Naja, wenn ich Schlagzeilen lese, wie zum Beispiel Schüler stürzen ab, Schüler sind nicht mehr so gut wie vor 20 Jahren, dann suggeriert das schon, dass wir Schüler, wir, die Generation Z, am Ende schuld sind, weil wir uns nicht mehr reinhängen. Es ist andersrum. Es ist ein System, das eben uns als Schüler nicht mehr die Möglichkeiten gibt zur freien Entfaltung.
Jetzt habe ich gerade schon gesagt, wer schuld ist. Das System ist schuld, aber auch explizit Ihre Lehrerinnen und Lehrer?
Also Lehrer geben sich viel Mühe und das erlebe ich auch immer wieder. Ich habe Lehrer, die viel Motivation haben, Begeisterung haben. Am Ende, Lehrer haben in einem auch so bürokratischen System nur die Möglichkeit, innerhalb der Schranken des Systems zu agieren. Ein Beispiel zum Beispiel, ich hatte eine Referendarin, die war super motiviert und die hat mir dann erzählt, dass ihr Trainer, ihr Mentor von der Referendarschule, hat die aber so strikte Vorgaben gemacht, dass sie eigentlich gar keine Möglichkeit hatte, sich zu entfalten. Sie musste jede Stunde mit einem historischen Bild anfangen, dann musste das beschrieben werden, danach musste ein historisches Zitat folgen, dann ein Sammeln von Fragen und dieses Starre, dieses wenig flexible in unserem Bildungssystem, das ist, was nicht nur uns Schülern zu schaffen macht, aber eben auch denjenigen Lehrern, die Lust hätten, mal innovativ zu sein, die Lust hätten, mal Neues auszuprobieren. Insofern auch Lehrer leiden unter diesem System.
Also da sind Sie mit denen quasi in einem Boot. Jetzt sagen Sie, es gibt Forderungen, die wir als Bundesschülerkonferenz schon seit langem aufstellen. Mhm. Welche sind das zum Beispiel?
Wenn wir zum Beispiel jetzt bei der Unterrichtsgestaltung bleiben, zwei konkrete Punkte. Erstens 45-Minuten-Stunden. Schon immer wird in 45-Minuten-Stunden unterrichtet. Es gibt viele Studien, die besagen, dass andere Formen auch sinnvoller werden. Zum Beispiel in England wird ganz anders unterrichtet, nicht in 45, sondern 35 Minuten. An solche Formen trauen wir jetzt gar nicht ran. Zweiter Punkt, auch Unterrichtsgestaltung, Frontalunterricht. Wenn ich in den Unterricht gehe, dann ist der meiste Unterricht, den ich eben habe, ist, dass mein Lehrer vorne steht und mir Sachen erzählt. Dass er quasi wie in einer Vorlesung in der Uni einfach Sachen runter erzählt und nicht mitzuschreiben habe. Und das sind auch nicht diese innovativen Unterrichtsformen, die wir ausprobieren sollten. Da gibt es viel mehr, das zeigt auch die Wissenschaft. Aber wir trauen uns nicht daran, dieses Risiko einzugehen, sowas auch mal auszuprobieren, sondern wir beharren bei dem, was wir schon kennen.
Aber wer traut sich dann nicht die Lehrpläne? Weil die geben ja quasi vor, was gemacht wird.
Ja, genau. Das ist viel auch von den Kultusministerien, das ist natürlich eine Ländersache. Und die entscheiden am Ende natürlich auch, wie viel Flexibilität da erlaubt ist. Und wir fordern da ganz klar, zum Beispiel, Frontalunterricht muss reduziert werden und den Lehrern muss mehr Freiraum gegeben werden, auch mal die Schüler ranzulassen und nicht nur zu predigen.
Jetzt haben Sie natürlich vorhin gesagt, die Lehrerinnen und Lehrer, die können quasi nichts dazu, die leiden genauso wie Sie. Natürlich ist auch klar, Frontalunterricht ist für viele Lehrerinnen und Lehrer auch oft das letzte Mittel, weil es eben relativ einfach ist, weil man es vielleicht schon ein paar Jahre lang gemacht hat, weil ja Zeit auch eine richtig wichtige Ressource ist. Also braucht es mehr Zeit und dafür braucht es dann mehr Lehrerinnen und Lehrer. Wo kommen die her?
Bei diesem Zeitpunkt bin ich immer ein bisschen vorsichtig, weil mehr Zeit würde bedeuten, dass wir mehr Unterrichtsstunden haben. Und ein Punkt, der eben auch heute bei der PISA-Studie rausgekommen ist, ist eben mentale Gesundheit von Schülerinnen und Schülern. Und da ist nicht die Lösung, dass wir sie jetzt noch länger in der Schule sitzen lassen.
Ich dachte auch eher an mehr Zeit für die Lehrerinnen und Lehrer, Unterricht so zu gestalten, wie sie sich das vorstellen.
Ja, das auf jeden Fall. Das ist wichtig. Wir sehen, dass unsere Lehrer absolut unter Druck sind. Ein großes Problem zum Beispiel ist, dass unsere Lehrer oder meine Lehrer auch gerade nicht nur Lehrkräfte sind. Sie sind gleichzeitig Pausenaufsicht, sie sind Bibliothekare, sie sind Schulsozialarbeiter, Sozialpädagogen, weil wir eben nicht diese multiprofessionellen Teams haben. Wir haben nicht diese nicht pädagogische Unterstützung von anderen Fachkräften an Schulen, um eben Lehrkräfte bei diesen Aufgaben zu unterstützen. Und damit können sich Lehrkräfte auch nicht wirklich auf diese pädagogische Aufgabe, die eigentlich die Essenz ihres Jobs ist, darauf können sie sich gar nicht so richtig fokussieren.
Haben Sie auch eine Forderung, wie das bezahlt werden soll, dass eben zum Beispiel mehr Lehrer herangestellt werden können für Sie?
Ja, Bildung muss priorisiert werden, das muss auch finanziell passieren auf jeden Fall. Die Länder, die jetzt ganz oben sind, zum Beispiel Singapur in der PISA-Studie, die geben mehr Geld für Bildung aus. Und klar, man sagt jetzt immer Fachkräftemangel, ja, das haben wir ja überall, Personalmangel, aber hier geht es halt um Bildung, hier geht es um die Zukunft unserer Gesellschaft, um die Zukunft unseres Landes und da muss man halt auch nochmal eine Prioritätenliste ganz klar aufstellen und sagen, hier ist es uns wert, das Geld reinzustecken, hier müssen wir auch den Lehrkräfteberuf attraktiver machen langfristig und dazu gehört natürlich auch das Aufwenden von finanziellen Mitteln bei zum Beispiel Gehältern.
Macht Schule Spaß?
Schule macht Spaß, aber es gibt auch viele Momente, wo Schule wirklich frustrierend ist, weil was ich eben auch oft mitbekomme, ist diesen extremen Leistungsdruck, den wir haben. Wir haben ein Notensystem, wir haben ein Bewertungssystem, das Schüler unter großen Druck stellt und das sieht man ja auch in den Statistiken. Ne? Mentale Gesundheit seit der Corona-Pandemie ist fast schon eine Epidemie geworden. Ich habe Freunde in der Schule, die trauen sich nicht mehr in die Schule zu gehen, die haben Angst vor dieser Bewertung, die haben Angst vor dem Stress, der damit verbunden ist. Insofern, mir macht es auch Spaß, aber vielen auch nicht.
Mentale Gesundheit haben Sie jetzt dreimal angesprochen. Das ist ja anscheinend ein Riesenthema für Sie und für die Schülerkonferenz. Würden Sie sich da auch irgendeine Form von Angebote wünschen zum Beispiel?
Definitiv, auf jeden Fall. Das wird vernachlässigt. Zum Beispiel Schulpsychologie. Bei mir im ganzen Landkreis gibt es 2 Schulpsychologen für 25 Schulen. Da fehlt es auf jeden Fall an Institutionalisierung, da fehlt es an den finanziellen Mitteln für. Aber man muss auch grundlegender denken. Man muss auch mal sagen, wir stellen mal unser Bewertungssystem in Frage. Wie zeitgemäß ist noch eine Benotung mit Zahlen? Wie sehr können diese Noten noch individuelle Stärken auch berücksichtigen? Da muss man auch ein bisschen grundlegender denken, es nur mehr Schulpsychologen zur Verfügung zu stellen.
Also eine ganze Menge von Forderungen von der Bundesschülerkonferenz. Florian Fabricius war hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Er ist der Generalsekretär. Er geht in Hessen in die 13. Klasse und er hat hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur über die Ergebnisse der PISA-Studie gesprochen und was sich ändern muss. Vielen Dank.
Sehr gerne. Danke fürs Gespräch.